Europas großer Friedensstifter Niklaus von Flüe, genannt Bruder Klaus, ist der einzige Schweizer Heilige der Neuzeit. Er inspirierte Persönlichkeiten wie Kanzler Konrad Adenauer und Papst Johannes Paul II. Seine Ideen halfen, die Kuba-Krise zu entschärfen und den Kalten Krieg zu beenden. Auch heute weist sein unsterbliches Erbe den Weg aus Krieg und Elend. Sie hören nachfolgend einen Bericht, veröffentlicht in der Weltwoche, von Paul Bade, der einer der bekanntesten deutschsprachigen katholischen Journalisten ist, seit Jahrzehnten aus dem Vatikan berichtet und auch beim katholischen Fernsehsender EWTN wirkt. Drei meiner älteren Brüder fühlten sich, sobald sie erwachsen wurden, wie magisch von der Schweiz angezogen, nachdem Deutschland als Nation im Jahr ihrer Geburt dem mörderischen Wahn verfallen war, das alles beherrschende Zentrum der Welt zu sein. Dafür lernten sie als erste Fremdsprache sogar Schweizerdeutsch. Heute kann ich sie verstehen. Denn politisch, historisch und geografisch gesehen ist die Schweiz das klassische Exzentrikum Europas. Das hat die Eidgenossenschaft mit der Genossenschaft der Heiligen gemein, ebenso ihre übernationale Universalität seit Anbeginn. Die Schweizer und die Heiligen bevölkern zwei Reiche des Exzentrischen. Da wundert es nicht, dass einer der exzentrischsten Heiligen überhaupt natürlich auch ein Schweizer war. Das ist der heilige Nikolaus. Auf Niklaus Spuren in Obwalden. Also eben, nicht der berühmte Bischof Nikolaus von Myra aus der Türkei im 4. Jahrhundert, dessen rappeltrockenen Gebeinen bis heute Myron entströmt, wie die duftende Flüssigkeit genannt wird, die sich stetig in seinem Sarkophag in der Kathedrale von Bari ansammelt, wovon der Ortsbischof Jahr für Jahr einen halben Flakon voll bergen lässt, um dieses Myron mit Wasser verdünnt an zahllose Pilger aus aller Welt weiterreichen zu lassen. Sondern es ist der andere Nikolaus, dessen Leben sich im Licht wohl dokumentierter Geschichte im 15. Jahrhundert vollzog. Verwunderlicherweise ist er bislang der einzige neuzeitliche Heilige der Schweiz, der trotz seiner früh einsetzenden Verehrung erst spät am 15. Mai 1947 von Papst Pius XII. Zur Ehre der Altäre erhoben wurde. Doch er verströmt bis heute ein kaum weniger geheimnisvolles Aroma als Nikolaus von Myra mit seinem Myron. Vor 5 Jahren bin ich deshalb eigens mit meiner Frau einmal im April mit unserem alten Volvo von Rom nach Flüeli im Kanton Obwalden gereist, um auf Niklaus Spuren herrliche Fotos von seiner Heimat zu machen in der Schweiz, wo sie kaum schweizerischer sein könnte, zumindest für einen alten, weißen Mann vom flachen Niederrhein. Die Gipfel der Alpen, schneeweiß im Glanz der Gletscher, alle Bäume durchsichtig im lichten Grün des Frühlings. Der Ort selbst eher unspektakulär, obwohl viele den Flecken als einen unerklärlichen Kraftort verehren. Ich hingegen reihte mich hier vor allem in ein großes Staunen ein und mit einem Hauch von Neid auf das große dunkle Holzhaus, das Niklaus am Rand einer Schlucht für sich und seine Familie gebaut hatte. So unglaublich solide. Ähnliches würde ich auch gerne meiner Familie hinterlassen, nur mit etwas größeren Fenstern. Aber Bruder Klaus bekam wohl sein Licht von innen her und soll schon im Mutterleib Visionen gehabt haben. Daher verwundert es heute noch, wie lange er ein ganz normales, fast bürgerliches Leben führte, zumindest für seine Zeit, in der auch im christlichen Abendland ein 29-jähriger Mann noch ohne jedes Aufsehen ein 15-jähriges Mädchen aus dem Nachbardorf heiraten und mit ihm 10 Kinder in die Welt setzen konnte. 5 Buben und 5 Mädchen. Geboren als Sohn recht reicher Bergbauern entsprach er viele Jahre den Erwartungen seiner Familie. Als junger Mann nahm er an mehreren Kriegszügen teil. Von 1440 bis 1444 als Offizier mit dem Schwert in der Hand im alten Zürichkrieg, wo er die Reisläufer mit ihren scharf geschliffenen Hellebarden kommandierte, deren Anblick in den Händen von Schweizer Gardisten heute noch viele Touristen vor dem Petersdom mit wohligem Schauer erfüllt. Mit solchen Hightech-Waffen der Renaissance ließen sich keine sanften Kriege führen. Gerade diese blutigen Gemetzel haben Niklaus aber wohl besonders geprägt, wie wir noch sehen werden. Im zivilen Leben war er ein hoch angesehener Politiker und unbestechlicher Richter, obwohl er weder lesen noch schreiben konnte. Doch wie die Unruhe in einer Schweizeruhr schlummerte, tief in seiner Seele eine Gottesergriffenheit, von der wir uns kaum noch einen Begriff machen können. Mit 50 Jahren eröffnete er deshalb seiner Frau Dorothee, dass er sich von ihr im Namen Gottes friedlich trennen wolle, um fortan als Eremit unter Eremiten ganz für den Allerhöchsten zu leben. Ihr jüngstes Kind lag noch als Säugling in der Wiege. Seine Frau war entsetzt, doch er in seinem Entschluss so fest, dass sie ihm sogar die Kutte nähte, in der er fortan gesehen wurde, immer mit einem Rosenkranz in der Hand. Und hier spätestens begann für ihn ein Weg, auf dem ihm kein normaler Verstand mehr folgen konnte. Verrückt war er dennoch nicht. Im Oktober 1467 verließ er seine Familie in Richtung Hochrhein, um sich im Elsass einer Gruppe von Eremiten anzuschließen, kehrte nach einer neuen Vision, die ihn unterwegs in Waldenburg bei Basel überfallen hatte, aber urplötzlich heim, schlich nachts am Haus seiner Familie vorbei, um dahinter in die Rampfschlucht hinabzusteigen und sich dort unten eine Klause zu errichten, wo er die nächsten 20 Jahre mit nichts als Wasser und der eucharistischen Hostie leben sollte, eine Viertelstunde von seinem Wohnhaus entfernt, in der er nie mehr hinaufsteigen sollte. Er starb am 21. März 1487 an seinem 70. Geburtstag im Beisein seiner Frau, die ihn regelmäßig da unten besucht hatte. Die Nachricht seines Todes verbreitete sich in unerklärlicher Windeseile durch Europa. In Wien wurde der Stephansdom schwarz ausgeschlagen und das Requiem für ihn von über 100 Priestern gefeiert. Seitdem wurden ihm unzählige Wunder zugeschrieben. Das meiste, was ich von ihm hier festhalte, habe ich aber von meinem Freund Klaus im Allgäu erfahren, der seine Mutter einmal fragte, warum sie ihn denn eigentlich nach dem falschen Nikolaus benannt habe. Deine Taufe war 9 Jahre nach Kriegsende. Er ist ja der große Friedensheilige. gab sie ihm darauf trocken zur Antwort. Damit sprach die Mutter meines Freundes das zweite große Geheimnis in der Biografie dieses Namenspatrons an, die ihn zu einem Heiligen des Friedens machte. Nikolaus stieg nach seinem Abstieg in die Rampfschlucht nicht mehr hinauf in sein altes Leben, doch von da an folgte ihm ein stetiger Strom von Pilgern aus ganz Europa, die bei ihm Rat suchten, hinab in die Schlucht, von denen er grosso modo als leutselig, mitteilsam, behaglich, fröhlich und freundlich beschrieben wurde. Er wurde zum großen Ratgeber Europas, der auf die Frage, was die größte Gabe Gottes an die Menschen sei, knapp und kategorisch antwortete: die Vernunft. Auch sonst erwies sich der letzte große Mystiker Europas als ein pragmatisches Genie des Praktischen. Im Dezember 1481 war er maßgeblich am Stanzer vor Komnis beteiligt, wie jener Vertrag in der Schweiz genannt wird, der die Eidgenossen von den letzten blutigen Bruderkriegen ihrer Gründungskantone befreite und von da an den friedlichen und zuverlässigen Weg einer erweiterten Eidgenossenschaft in die Zukunft ebnete. In der Kirchenspaltung der Reformation, die 40 Jahre nach seinem Tod die westliche Christenheit heimsuchte, wurde Nikolaus als Patron aller Parteien und Konfessionen verehrt, der Katholiken, Calvinisten und Zwinglianen, als gemeinsamen Schatz das Stoßgebet hinterlassen hatte. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Heute pilgern Christen aller Denominationen an das Grab des Schweizer Schutzpatrons, auch viele Nichtchristen. Mitten in bedrohlichen Truppenbewegungen der deutschen Wehrmacht im Südschwarzwald erschien am 13. Mai 1940 in Waldenburg, wo er im Oktober 1467 zu seiner wahren Berufung umgekehrt war, vor zahllosen Zeugen eine große, helle, leuchtende Hand am Himmel, und es war keine Wolke, in der viele sogleich einen kosmischen Eingriff Bruder Klaus erkannten. Einen Tag später zog sich die deutsche Wehrmacht von der Schweizer Grenze zurück. Lanzer berichteten, ihre Fahrzeuge seien plötzlich nicht mehr angesprungen und kein Mechaniker habe dafür eine Erklärung gefunden. Papst Johannes der 23., der im Oktober 1962 mit einer diskreten Intervention zwischen Washington und Moskau die nukleare Kuba-Krise wie keiner sonst zu entschärfen half, hatte seine zärtliche Hochschätzung des exzentrischen Eremiten von seinem Vorgänger übernommen, der Bruder Klaus 2 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg heilig gesprochen hatte. Der unermüdliche Friedenspapst Johannes Paul II., dem Europa den Fall der Berliner Mauer verdankt, pilgerte mit seinen vielen Anliegen am 14. Juni 1984 in die Klause des heiligen Nikolaus. Konrad Adenauer betete vor seiner Reise nach Moskau 1953 eine Nacht lang an seinem Grab um Nikolaus Beistand für die Freilassung der letzten deutschen Kriegsgefangenen zu erbitten. Dem ersten deutschen Bundeskanzler stand Bruder Klaus auch bei dessen Schachzügen zur Seite, mit denen sich der alte Mann vom Rhein aus den schmeichelnden Verlockungen Stalins und das gespaltene Gesamtdeutschland der Nachkriegszeit aus der drohenden Umarmung des russischen Bären löste. Auch der Verleger Axel Springer verehrte Nikolaus von der Flüe, neben dem heiligen Johannes von Patmos, wie keinen anderen Heiligen, als er wegen seines unbeirrten Glaubens und einsame Eintretens für die freie deutsche Wiedervereinigung in der alten Bundesrepublik noch als Brandenburger Tor verhöhnt wurde. Heute ist der Krieg zurück im Zentrum Europas. Jetzt haben sich Moskau und Kiew durch eine Serie fataler Fehleinschätzungen und Irrtümer in eine mörderische Lage manövriert, aus der ein Ausweg unmöglich scheint, nicht aber eine Wendung zu immer größerem Unheil für die ganze Welt. Da sollten wir beten und bitten, dass Kurkardinal Koch aus der Schweiz Papst Franziskus an den potentesten Friedensstifter Europas erinnert, damit der Pontifex den Sondergesandten Matteo Maria Kardinal Zuppi als Vermittler für seine päpstliche Friedensmission vor dessen nächsten Flüge nach Kiew und Moskau vielleicht besser zuerst einmal zu einer Pilgerreise in die Schweizer Flüe aufbrechen lässt. Europas großer Friedensstifter Niklaus von Flüe, der Persönlichkeiten wie Kanzler Adenauer und Papst Johannes Paul II. Inspirierte, das war ein Bericht, veröffentlicht in der Weltwoche von Paul Bade, einer der bekanntesten deutschsprachigen katholischen Journalisten, der seit Jahrzehnten aus dem Vatikan berichtet. Liebe Zuhörer, Sie hören Radio Gloria. Gott ist die Liebe. Ihr Radio Gloria Team wünscht Ihnen mit dem weiteren Programm viel Freude, geistlichen Gewinn und Segen.